So, da sind wir. Donnerstagabend, 20.30 Uhr. Und natürlich besprechen wir heute für euch nochmal die AEW Weeklies und die Zusatzshow. Kens absolute Lieblingsshow. Battle Royal. Of the Belt natürlich.
Oh Gott.
Und zwar Battle of the Belt Nummer 9. Und da geht es natürlich dann knallhart ab. Und ja, ich habe ihn gerade schon erwähnt. Heute ist er wieder mit dabei. Der Ken.
Jawohl, da bin ich wieder. Hallo und willkommen zu der Langeweile-Scheiße mit Extra-Content Battle of the... Genau dasselbe, was jedes Mal passiert, nämlich nichts.
Gut, oder?
Bringt das hinter uns. Schnell.
Ja. Und natürlich auch da ganz unten dabei, Bodyguard Kato aka de Mattis.
So sieht's aus. Wunderschönen Donnerstagabend, liebes Champion Talk Universe, all die hier live gerade mitschauen auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Hallo an Fizz, hallo an Deus, hallo an David Türnkowski, hallo an Aloha86. Ja, AEW, es bleibt weiterhin eine Qual, aber schauen wir mal, vielleicht finden wir dieses Mal ja ein bisschen etwas, wo wir zumindest sagen können, das geht wieder ein bisschen in eine bessere Richtung als wieder die Katastrophe, die wir in der Vorwoche hatten. Ich habe trotzdem Bock. Wir sind hier, ihr seid hier. Let's go, der Hase.
Genau, ich bin Gordon, a.k.a. Your Savior. Und damit ging es nämlich dann direkt auch los mit Rampage Homecoming. Ja, Rampage Nummer 127 aus dem Daily's Place in Jacksonville, Florida, vor 3.100 Zuschauern. Datum der Erstausstrahlung war 12. Januar, wurde natürlich schon am 10.01. aufgenommen und da ging es los mit diesem Match hier, denn der AEW Continental Crown Title.
Du packst es, Yoda!
Genau, der ist auf dem Spiel und Eddie Kingston, der diesen Titel ja gewonnen hat, hat ihn aufs Spiel gesetzt gegen Wheeler Yuta. Und der hat es versucht mit allem möglichen Kram, so ne, Front Headlock und Arm Drag oder beziehungsweise Arm Wrenches und keine Ahnung. Und dann, das hat natürlich nicht geklappt, weil Eddie ja so ein harter Hund ist und deswegen gab es dann Suicide Dives und Dropkick übers Top Rope und dann tritt er ihm nochmal auf den Arm, während er den die ganze Zeit natürlich so erstmal festhält. Das könnte man auch ein bisschen schneller machen, Wheeler, aber was soll's. Dann hat Yuta ihm in die Stirn gebissen.
Und das gefiel John Moxley sehr gut, der sich das Match angesehen hat.
Ja, oder?
Ja.
Ja, dann gab es wieder einige Haltegriffe und dann kam die tolle Szene wieder. Ja, er tritt ihm in den Rücken und dann sagt Eddie, Alter, was soll das denn jetzt? Warum trittst du mir denn in den Rücken? Und steht dann auf und dann choppt er ihn natürlich zusammen und dann gibt es einen Reverse Tiger Suplex und es gibt einen T-Bone Suplex und dann gibt es einen Chop oben auf dem Top Rope. Es soll die Elbows geben und den Finisher von Becky, ja, den Disarmer. Und aber auch das klappt dann nicht so gut. Dann gab es noch eine Variante des Angle Slams. Dann sollte es den Keylock geben, aber Eddie kontert ihn aus hier mit dem Half and Half. Und am Schluss gibt es den Brainbuster oder die Northern Lights Bomb, den Snowplow, wie auch immer ihr nennen wollt. The Pin and the Win nach 17 Minuten und 13 Sekunden. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand das Match, es war okay, aber ich fand es mit 17 Minuten zu lang und zu langweilig.
Oh, da wird noch einiges kommen an zu langen Matches. Spoiler.
Ja, ja, das definitiv.
Habt ihr Rampage geguckt?
Nein. Nee. Ganz ehrlich, und das sage ich, das ist die Show, wo ich echt mir rausnehme. Wenn ich Zeit habe, schaue ich ein bisschen rein, aber ich hatte keine Zeit und ich hatte auch echt keinen. Dieses Match, da hätte ich Lust drauf gehabt, weil ich sowohl Eddie Kingston bis zu einem gewissen Teil mag und ich auch wieder Yuta als Wrestler gut fand, aber Aloha86 schreibt es hier auch schon, Rampage ist das neue Dark, das hat man auch an der Beleuchtung fürs Publikum gesehen, jetzt gerade bei den Fotos, da war nicht viel los und Es ist eine AEW-Show. Und ich weiß, hat er jetzt hier nur seinen Continental-Title verteidigt oder hat er alle drei Titel
Nee,
verteidigt?
nur den Continental Crown Championship,
Okay.
den Triple C, den hat er verteidigt und ja, das war's. Dann haben wir ein Interview mit Mark Briscoe und den Hardy Boys und die Hardy Boys kommen jetzt so ein bisschen wannabe-arrogant rüber und Jeff Hardy sagt dann, ja, Rampage hat ja ein besseres Rating als Collision erzielt und das ist ja unser Erfolg und bla und ja, dann kriegt Mark Briscoe irgendwie die Hardy-Kette umgehängt und jetzt ist er der Honorary Hardy.
Nein, einfach
Ja,
nein.
voll witzig.
Und Mark Briscoe steht dann da auch.
Ja, und haben Sie nicht auch irgendwie was davon gesagt, dass Sie jetzt auf die Trios-Titel gehen wollen?
Ja, genau.
Oh Gott. Welche
Bitte.
Trios-Titel?
Ja, die von die Acclaimed natürlich.
Ja.
Die guten.
Ah.
Ja, weil die Hardys sind ja noch immer so fit, wie man bei ihren Matches sehen kann, dass sie das worken können, vor allem Jeff.
Ja, oder
Ja.
Matt, der ist so hüftsteif.
Ja,
So.
und Jeff ist so verbissen.
Ja, deswegen kriegt Jeff ja auch in der nächsten Rampage einen Rematch gegen Darby Allin. Ich glaube
Ja,
ja, ne?
genau. Ja,
Ja.
ja.
Vielleicht haben wir Glück, sie brechen sich beide den Hals und dann müssen wir die beiden nicht mehr sehen.
Ja.
Wieso? Ich mag Darby.
Aber wie war es so schön bei Schöne Bescherung? Jede Wette, dass er von der Leiter fällt. Wir werden aber nicht so viel Glück haben, dass er sich auch den Hals bricht.
Ja, also ich mag Darby, der kann bleiben, aber Jeff, bitte, ich mochte dich wirklich in deiner Bestzeit, aber lass es doch einfach. Matt, du auch. Ihr braucht keinem mehr was beweisen. Ihr habt euch bewiesen.
Ja, also sie sind immer noch unter Vertrag, sie versuchen irgendwie was mit ihnen zu machen, sie haben aber keine Ahnung, wie sie sie einsetzen sollen und deswegen hampeln die Hardys jetzt halt dumm rum. Die Hardys selbst sollen sich ja Backstage auch schon mal beschwert haben, weil sie es angeblich irgendwie momentan selber nicht so ganz wissen, warum es jetzt so läuft und wie auch immer. Deswegen, ja, keine Ahnung. Na gut, dann kommen wir weiter zum zweiten Match, Singles Match. Swerve Strickland tritt an gegen diesen Mann hier, der keinen Einzug hat, Matt Sydal. Ja, zu dem Match gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Der Tilt-A-Whirl Backbreaker hier war ganz schön. Dann gab es diesen Elbow in den Rücken. Es gab den Argentine Backbreaker, die AEW-Pose, Prinz Nana, der dämlich guckt. Ein Sidekick von Matt Sydal, wäre er fast zu Boden gegangen. Gab es noch einen Brainbuster. Und ganz am Schluss, ja, gibt es den JML-Driver. One, two, three. Ob man es glaubt oder nicht, Swerve
Ja.
Strickland besiegt Matt Sydal in 4,5 Minuten.
Hätte ich
Ja,
nicht
das ist
gedacht.
aber.
Ich hätte
Das,
gedacht, er braucht mindestens 15. Ja.
ja. Immerhin das haben sie richtig gemacht. Schnelles Match, um zu zeigen, dass. Also, das Match hat keinem was gebracht, keine Frage. Aber sie haben wenigstens es nicht so lang gemacht. Und ja. Ah, der Triple Crown Champion ist hier. Joe Valentine XO.
Wer Eddie
Leicht
Kingston?
versprochen.
Achso.
Leicht verspätet, aber der Champ ist hier. Ja, mein Partner für heute. Hat mir die Woche auch die Shows von AW gegeben. Die Lebenszeit war leider mal wieder verschwendet. Yes, ziemlich,
Selber
ziemlich.
schuld, dafür hast du doch uns, Mensch.
Ja.
Ja,
So, und
wir
dann
sind doch da.
sehen wir die Zukunft des Professional Wrestlings, nämlich Action and Ready und Top Flight, Dante und Darius Martin. Und die stehen bei René Paquette und sie sagt dann, ja, ihr hattet ja irgendwie Erfolg und keine Ahnung und bla. Und dann kommen aber Private Party und sind gar nicht invited und was weiß ich nicht was. Und dann sagen sie, ja, wie wäre es denn mit dem Tag Team Match Player? Und dann hat er gesagt, es ist uns scheißegal, ob ihr gegen uns antretet, also die Brüder, oder ob Action and Ready irgendwie mit euch antritt. Und dann holt Action and Ready seine Wasserbottle raus und slammt die wieder so runter und sagt, ja, ich bin hydrated. Es ist mein Steck now.
Ja, everybody needs a stick.
Ja. So, dann kommt AEWs Neuzugang, Queen Aminada, die offensichtlich gerade einen Vertrag unterschrieben hat bei AEW.
Wo war die Dame zuvor unterwegs? Weiß man das?
Ja, ein paar Independent-Ligen halt, ne? Queen Aminada war ja ein paar Mal bei AEW, auch bei Dark und so weiter und so fort. Und hält, glaube ich, also bin ich hundertprozentig sicher, aber hält sie nicht gerade auch in irgendeiner Independent-Liga gerade irgendeinen Titel? Ich meine, es war irgendwie so.
Okay.
Durfte sich nicht vor ein paar Wochen hinlegen für Julia Hart sogar?
Ja. Also wir hatten.
Meine ich doch, ne?
Ja, wir hatten sie einmal gegen Sky Blue und einmal gegen Julia Hart.
Ja. Okay, also wir haben hier also ein Debüt. Das heißt, wir wollen einmal den Neuzugang stark darstellen, oder? Die wird jetzt ja wohl. Ach, sie geht in Hikaroshida. Ja, sorry, Queen Aminata.
Ja, ist kein Debüt, es ist das Rampage-Debüt, weil sie, glaube ich, bei Rampage bisher noch kein Match hatte, sondern ja, früher hatte sie immer ihre Matches bei Dark, und da Rampage jetzt ja das neue Dark ist. Sie war GCW Women's Champion.
Ach, die Mitte-Namen-Liga, okay.
So, und ja, Generation Champion, Chip Wrestling, und das ist aber auch schon ein bisschen her wieder. Ja, und dann geht's los. Es gibt die Hip Attack und dann, glaube ich, nochmal die Hip Attack von Queen Aminata. Gibt's ein paar Forearms. Und dann kommt irgend so ein Killefit zwischen den beiden. Sie tritt Hikaru Shida irgendwie in den Rücken und dann setzt sie sich hin, freiwillig. Und dann treten sie sich freiwillig in den Rücken. Nur um wieder irgendwie der Crowd zu zeigen, guck mal, wie stiff wir einen Kick in den Rücken worken können.
So ein Jersey-Ding.
Das ist so ein Idiotending, weil das überhaupt keinen Sinn
macht. Ja, sag ich doch.
Ja. So, und dann gibt's wieder einen Kick in den Rücken und der kann auch entzücken oder sowas. Und dann gibt's irgendeinen Abfuck, wo sie sich beide abmaulen, und dann gibt's einen Suplex von Hikaru Shida. Und dann gibt's einen German Suplex von Aminata, der war okay, aber auch nicht so richtig rund. Die Clothesline hier von Hikaru Shida war ganz okay. Dann gibt es nochmal einen Kick von Aminata. Es gibt den Falcon Arrow. Und obwohl niemand aus dem Falcon Arrow auskickt, kickt Queen Aminata aus. Aber dafür gibt es dann danach die Katana. 1, 2, 3. And this was.
Jo, und danach haben sie sich, glaube ich, noch umarmt.
Ja.
Weil sie sich so gut verstehen.
Vielleicht haben sie sich auch am Urmt, weiß ich nicht. Also das war alles nicht so toll, wobei ich, wie gesagt, eigentlich Queen Aminata nicht so schlecht finde, muss ich tatsächlich sagen. Gut. Dann gibt es eine kurze Rückblende auf die Situation um das House of Black und FTR und Daniel Garcia, und dann ist Saraya backstage und sie sagt dann irgendwie, ja, ich wollte dir sagen, Happy Birthday, Ruby, ich muss dir jetzt aber was sagen und zeigen, guck mal hier, und dann zeigen sie eine Kamera, wie Harley, ja, Harley Cameron einfach Angelo Parker geküsst hat. Aber natürlich ohne dessen Zutun. Und Ruby ist dann aber total sour. Und dann kommt Angelo Parker mit dem Kuchen an und singt Happy Birthday. Und dann schmeißt Ruby den Kuchen ins Gesicht.
I hate
birthday cakes and food and women and everything.
Ja, okay, ist das Vince McMahon als Ghost Rider eingesprungen, so per WhatsApp an Tony Khan? Mach das mal voll witzig.
Ich hab keine Ahnung. Ja. Hey, nee, das ist der neue Stil von den neuen EVPs. Deswegen haben sie jetzt auch einen Schnurrbart. Die haben das von ihrem Vorbild abgeguckt. Das
ja,
ist nämlich lustig.
Im Hintergrund sieht man dann, wie Angelo eigentlich Harley weggeschubst hat. Und dann sieht man halt, oh, krass, Saraya hat sie einfach reingelurrt. Angelo ist gar nicht der Bad Guy.
Unglaublich. Das ist so, und das, obwohl es bei AEW sowas wie einen unsichtbaren Kameramann nicht gibt. Ja. Ist ja der Hammer.
Oder?
Ja, außer dann, wenn es ihn gibt.
Storyline.
Ne? Ist genauso wie mit den Rankings, ne? Mal zählt es und dann zählt es mal wieder nicht, wenn man es nicht braucht.
Oh, was bei wem hat denn in der letzten Zeit mal das Ranking? Ach ja, hoch. So, und dann sind wir im Main Event mit Dark Order und die kommen raus mit Negative One. Also sind sie jetzt natürlich automatisch wieder face geturnt, weil Gott sei Dank haben wir ja keine Heels und Faces. Ne? Und die treten an gegen diese drei hier, die J.A.I., ehemals J.A., also gegen
formerly known as J.A.S.
Ja, Taft K. Kerl, JAS. So, und Daddy Magic und Cool Hand und Jake Hager und Cool Hand hat immer noch die Torte im Gesicht.
Das ist nämlich lustig.
Oder? So, ja. Und Jake Hager hat einen neuen Stick. Er hat jetzt nicht mehr seinen Head, sondern seinen Cat. Chain.
I love Miss Cat.
Ja.
Chain.
Oh. Und dann nimmt Johnny Hange die Kette weg und freut sich und macht die AEW-Pose und sieht ein bisschen so aus wie der Billigtyp aus Pitfighter, der vorletzte Endgegner. Nur in klein. So. Und dann gibt's einen Schulterblock und ja, es geht so ein bisschen hin und her. Dark Order wird dann für die Pose, nachdem sie die drei Pfeifen rausgeschmissen haben, bejubelt tatsächlich.
Ja, immerhin etwas.
Und dann gibt's ein Elbow und dann will Jake Hager auf Negative One losgehen, weil der wohl irgendwas zu ihm gesagt hat, wahrscheinlich, du bist ein Doofmann oder so.
Du Blöder, du.
Ja, dann gibt's einen Suplex von Cool Hand und eine Clothesline von Evil Uno und dann gibt's einen Splash von Evil Uno. Dann gibt's die Sidekicks von Johnny Hungy. Und dann sollte ja Pendulum Swing kommen und das Cover und das klappt aber nicht. Und dann soll es den Magic Killer geben, aber auch das klappt nicht. Deswegen gibt es den Double DDT von Cool Hand Eng und Daddy Magic. Und da habe ich dann schon gedacht, so was denn? Sollten die jetzt tatsächlich mal gewinnen? Das wäre ja mal was. Ne? Jake Hager nimmt dann hier Alex Reynolds in den Ankle Lock.
Mhm.
Und dann zieht aber Negative One this head aus der Hose. Wo kriegen die eigentlich alle immer Jake Hagers Head her?
Der hat ein ganzes Spinn voll.
Ja.
Und den hat er nicht abgeschlossen.
Ja.
If I had a head. Weil er sich kein Schloss leisten kann. Weil er sein Geld für die ganzen Hüte ausgeht. Ach, leck mich doch am
Arsch. So, und dann rennt wieder, dann rastet wieder Jake Hager aus, dass der Junge den Head hat. Und dann gibt es eine Double Clothesline von Uno gegen die anderen. Ja, und Jake Hager, der dann abgelenkt ist, kriegt die Super Combo von den beiden ab mit dem Stunner und dem Roll-Up. Pin and the win. Und sie feiern mit dem Head on Negative One. Ist das nicht super? Spaß ja, für die ganze Familie.
Bei Negative One ist ja. Wie viele Jahre ist es
jetzt her, dass Jake Hager das letzte Mal gewonnen hat?
Keine Ahnung.
Wie viele Jahre ist es her, dass Jake Hager als ein großes Ding in AEW angesehen wurde? Ach ja, bei seinem Debüt. Wann war das? Ach ja, vor über 4 Jahren. Und jetzt wissen wir auch, wer in AEW the head of the table ist.
Ja?
The negative one.
Ja. Okay, jetzt lach ich mal raus. Also. Oh, das ist erst Rampage. Meine Fresse, ja. Oh.
Belangloser ja, Klumpatsch. Ja,
vollkommen irrelevant. Also hat eigentlich auch für die meisten Leute überhaupt nichts gemacht. Man wusste von vornherein, was passiert. Deswegen gehen wir direkt weiter zur Collision Nummer 30 in der Chartway Arena in Norfolk, Virginia vor 3125 Zuschauern. Und es geht los. On this day, I see clearly another job match come around. Und Edge sitzt da und das Publikum sagt, what? Und dann sagt Adam Copeland, ja, ich habe ja hier wieder nichts zu tun und so. Und deswegen muss ich mal gegen irgendjemanden antreten. Und dann kommt hier Shane Taylor raus und sagt, ja, ich habe Schimmelbirne für dich dabei. Der kommt dann mal an. Ich habe Ken heute tatsächlich gefragt, wie heißt Schimmelbirne eigentlich in echt? Und Ken hatte keine Ahnung, aber hier ist er.
Ja, ich gebe es zu.
Ja, Lee Moriarty. Weil
wir nennen ihn jetzt schon so lange Schimmelbirne. Tut mir leid, das bleibt eher hängen.
Er hat ja auch einfach keinen Charakter. Das ist halt das Problem. Ja. Dann kommt er immer mal wieder raus und dann hat er mal eine Puma-Maske auf und mal ist er Tiger-Style und dann ist er wieder 5 Wochen nicht da und keine Ahnung. Ja. Und dann zeigen sie ein kurzes Video über ihn, dass er irgendwann ja auch mal gegen Darby gekämpft hat.
Mhm. Wenigstens haben sie einmal kurz eine kleine, ein bisschen dem ein Profil geben, um zu wissen, hey, wer ist das überhaupt? Wenigstens das haben sie gemacht.
Ja, aber es ist schon bitter, dass du einen Charakter, den du schon seit 2 Jahren in der Liga hast, nochmal wieder anführen musst in irgendwelchen Fäden oder sonst irgendwie was, oder? Also,
ja,
weil sonst keine Sau ihn kennt.
Vor allem, es wird jetzt genau wieder das passieren. Er war als kurz hier und es wird da wieder für mehrere Wochen verschwinden. Ganz sicher sogar. Weil.
Ja, weil er wahrscheinlich wieder bei Ring of Honor mitmacht.
Ja, und weil man zu viele Leute hat, die man ja alle irgendwie einsetzen will.
Genau.
Okay, mal das Match war ja gar nicht mal so verkehrt. Es ging ein bisschen hin und her. Es gab einen
Ja.
Rx und Dropkick. Es gab ein paar Haltegriffe am Anfang. Adam Copeland schafft es ziemlich relativ gut, Lee Moriarty wenigstens ein bisschen darzustellen. Und ob Copeland den Wechsel bereut, wirklich besser als bei AEW wird er auch nicht eingesetzt. Nein, also das wirklich nicht. Aber ich denke, dass Edge jetzt einfach die gleiche Rolle wahrscheinlich einnehmen will wie Bryan Danielson. Er will es halt sehen, dass er vielleicht irgendwie es noch schafft, vielleicht einen letzten guten Run und dann zeitgleich ein paar Junge rüberzubringen.
Aber einen letzten guten Run machst du nicht, indem du dich durch die Undercard prügelst, nur um
Nein.
irgendwann wieder vielleicht auf den TNT-Gürtel zu gehen gegen Christian. Weil genau das ist es ja hier.
Ja.
Er sagt ja, er hat ja sogar vor dem Match in der Promo gesagt, dass er sich jetzt erstmal wieder nach oben kämpfen muss. Und genau die Scheiße haben wir jetzt. Und ganz ehrlich, das muss ich nicht sehen.
Ja, und Lee Holmes, Moriarty, der macht dann den Hi-Ya-Kick in die Ringecke und dann gibt es ein Spear gegen Shane Taylor und dann gibt es ein Suicide-Dive von Moriarty. Und Moriarty hatte ja vorher kurz noch gesagt, ja, ich bringe dich zur Aufgabe, deswegen versucht er Edge immer wieder in den Haltegriff zu ziehen. Aber letzten Endes landet er dann halt selber im Grindhouse, wie der Crossface jetzt heißt von Adam Copeland. Und dann muss Lee Moriarty aufgeben und dann nimmt er das Mikrofon und dann sagt er: Christian Cage, ich will auch weiterhin deinen Titel. Ich hab dich nicht vergessen. Ja, ach, das ist ja deine Storyline. Du hast ja letztes Mal gesagt, du arbeitest dich wieder nach oben, um wieder um den TNT-Titel antreten zu
Ja,
können.
aber für die Leute, die heute das erste Mal zuschalten.
Ja, die Lee Moriarty noch nie gesehen haben.
Ja, für die ist ja die Rückblende gekommen.
Ja.
Und für die, die Adam Copeland noch nicht kennen.
Machen wir jetzt einfach jede Woche, so wie bei Dallas, weißt du, so diese roten Heringe immer. Ja, das ist der Alkoholiker übrigens in der Show. Das ist der böse JR. Okay, ja dann.
Ja.
Ja,
Da
das
kommt
gibt's
ein
hier ja nicht.
Segment. Ja. Nein, es gibt ja keinen guten, keinen bösen. Aber es kommt
Genau.
jetzt mal ein Segment, wo FTR versucht, Daniel Garcia ein bisschen overzubringen. Aber, und FTR machen einen guten Job, keine Frage. Aber ohne Scheiß, Daniel Garcia, ach, der hat da noch einiges zu lernen, was Micwork angeht. Und vor allem, bitte, Daniel. Also, ich werde heute noch ein bisschen besser über dich reden, versprochen. Aber, dass du dann am Ende so dastehst in einem Interview. Nein.
Ja, das ist seine Tanzpose.
Ja. Hört auf damit.
Der
ihr alten Säcke.
tanzt, du kleine Drecksau.
Ich bin ein bisschen hüftsteif.
Ja, du sollst tanzen. So. Naja, und dann sind die Sex Gods backstage und sagen: Ja, bei Battle of the Belts, da holen wir uns den World Tag Team Title. Da haben Ken und ich gesagt, nee.
Tut ihr nicht.
Weil es ja
Ja.
Battle of the Belts ist, da wechseln keine Belts.
Genau. Ihr macht nur dumme Sachen.
So, und jetzt geht's.
Foreshadowing.
Genau, Foreshadowing. Und jetzt geht's weiter mit dem Ring of Honor Six-Man Tag Team Championship. Und zwar verteidigt die Mogul Embassy Brian Cage und die Gates of Agony ihren Titel gegen Lance Archer und The Righteous. Weil, ja,
Die
wir
sind
wissen.
ja jetzt Good Guys, nachdem ja Lance Archer letztes Mal bei diesem Four-Way hintergangen wurde.
Ja, oder auch nicht. Die können sich einfach alle nur nicht haben und deswegen haben wir plötzlich zwei Heel-Teams gegeneinander und das Publikum weiß irgendwie nicht so wirklich, für wen sie jetzt sein sollen. Deswegen jubeln sie halt eigentlich eher mal dafür, dass Lance Archer mal ein paar Power-Aktionen zeigt und wenn es mal eine harte Clothesline gibt. Aber ansonsten ist die Crowd auch nicht so richtig drin. Vielleicht auch, weil sie nicht genau wissen, gegen wen sie hier eigentlich wirklich antreten. Der hier sah schön aus, der Bossman Slam. Plancha gab es und dann gab es wieder einen Pop für Jake, als er Prinz Nana umgehauen hat. Ja, Righteous haben dann versucht, einen Pin anzusetzen. Da gab es dann aber das Eingreifen von Brian Cage. Und ja, dann gab es,
Da
ich
gab es,
weiß.
glaube ich, da schon den Double Underhook Facebuster gegen Vincent. Und
Genau.
dann war es das auch schon. Und jetzt mal ganz, jetzt wirklich. Ich habe mir mal ein paar Ergebnisse von Ring of Honor angesehen. Und anscheinend gewinnt The Righteous in Ring of Honor so ziemlich alles. Frage: Warum hat man jetzt hier nicht zum Beispiel, das ist nur das Beispiel, hier, wir haben beides Undercard AEW-Teams, die eigentlich bei Ring of Honor dabei sind. Gewinnt Righteous, lasst Righteous das gewinnen und sagt: Alter, wenn ihr die Titel haben wollt, kommt zu Ring of Honor, denn die werden ab von jetzt an dort ausgefochten. Die sollen dann dort bleiben und fertig. Man kann doch hier sagen: Okay, die Titel werden bei Ring of Honor ausgetragen
Ja,
und
aber
dann wird
woher,
es.
aber wann soll, hallo? Wenn jetzt diese Titel nur noch bei Ring of Honor ausgetragen werden, welche Titel sollen denn dann bei AEW ausgetragen werden? Da haben wir doch Gegner
Moment,
genug.
ich schaue mal ganz schnell nach, wie viele Titel wir haben.
Ja,
Moment.
ja.
Ja, alle.
Ach so, ja, gut, okay. So.
Zum Beispiel. Ey, ein kleiner Vorschlag, Toni, falls du hier mithörst.
Also ganz ehrlich, dieses komplette Match war nur dafür da, für diese Promo von Prinz Nana jetzt.
Jo,
Damit
genau.
sie den Bullet Club Gold herausfordern können. Für nichts anderes war dieses Match da. Und da sich eh kein Schwein für Ring of Honor interessiert, oder die Titel, oder die Show, müssen wir das also hier mit reinkloppen.
So sieht's
Weil
aus.
Tony Khan ja nicht weglassen kann von Ring of Honor. Apropos Ring of Honor, da sind dann die Tag Team Champions schon im nächsten Segment.
Ach ja, genau.
Geil.
Hallöchen.
Ja, wir haben vorhin, sind wir einfach mal durchgegangen, welche Titel Ring of Honor alle hat und wer die alle trägt. Bis auf zwei Titel sind alle Ring of Honor Titel in AEW-Händen.
Ja,
Kann
aber
auch
so
nicht
be
angehen.
ja, weil so bekommt man ja die AEW-Fans auch dazu, Ring of Honor zu sehen. Ah,
Nein.
Moment, was? Ach so, ja, ich hab gerade die News reinbekommen. Nein, tut es nicht.
Ja. Und das ist eben genau das Problem, ne? Also letzten Endes, klar, man hat natürlich viel Austausch, aber teilweise weiß man auch gar nicht mehr, wer ist denn jetzt eigentlich in welchem Kader, wer gehört denn jetzt dazu und wer nicht. Taya Valkyrie verschwindet einfach von der AEW-Bildfläche und plötzlich taucht sie irgendwie wieder bei Ring of Honor auf. Und man denkt sich dann so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie immer so interdisziplinärer Austausch oder was soll das werden? Also
Ja.
das ist halt einfach vollkommen undurchsichtig und das ist halt irgendwie das Problem. Und dann hast du eben regelmäßig solche Leute, wie jetzt eben das Kingdom, die jetzt natürlich eigentlich in einer der größten Storylines von AEW mit dabei waren und die tragen jetzt die Ring of Honor-Titel spazieren. Was soll
Ja.
der Quark?
Und wenn ihr das schon macht, macht eine Story draus, begründet es irgendwie. Warum ist Ring of Honor die ganze Zeit bei AEW? Macht eine Invasion-Storyline oder irgend sowas. Aber gebt dem Ganzen eine Gewichtung. Gebt dem Ganzen einen Sinn. Gebt ihnen ein, warum sie hier sind. Mehr wollen wir doch auch nicht, wenn wir wissen, warum sie da sind, außer um Leute zu Ring of Honor zu bringen. Hätten wir, glaube ich, bei alle drei weniger Probleme damit, dass die da sind, weil dann hätten wir im Grunde auch eine Story dafür, warum sie da sind.
So, dann haben wir Preston Vance dann irgendwie Backstage und dann kommt das, er soll ja gegen Orange Cassidy ran und dann kommt das United Kingdom mit Undisputed Kingdom, Entschuldigung, dazu und Roderick Strong labert dann irgendwie rum und sagt, ja.
Ja, er brüllt erstmal.
Ja, und dann
Wie
sagt
immer, das ist ja auch sein Stick.
er, wenn du heute den Titel gewinnst, dann hau ich dir Hauerha.
Ja. Da kommt The
Das,
Natural.
ja, The Natural Dustin Rhodes und er hat wieder ein Preliminary Match. Geil. Er tritt an gegen Willie Mack. So, und die schütteln sich die Hand und dann gibt es da irgendwie so ein bisschen Armdrag und es gibt einen Chop und es gibt Power Slam
Der
und
war gut.
die.
Der Crossroads war sehr gut,
Ja,
aber es war ein
absolut.
belangloses Match.
Jo, total. Und letzten Endes, nach 4 Minuten ist es mit dem Final Cut beendet und das war's. So, man hat also mal wieder Dustin Rhodes irgendwie einen Sieg gegeben, weil er mal einen Sieg brauchte,
Eben,
damit
damit
er dann
er.
bei Dynamite halt wieder verlieren
Ja.
kann.
Ja,
Nee, damit er Christian Cage herausfordern kann. Kommt doch
Ja,
noch.
genau. Es kommt
Ich habe hier
noch
gerade gewonnen
und
in 5 Minuten, deswegen muss ich bei Dynamite gegen dich 20 Minuten kämpfen, weil ich so stark bin.
Vor allen Dingen, ich habe hier gerade gewonnen.
Stark.
Ich habe hier gerade gewonnen. Ja, gegen wen denn? Gegen Willie Mack, der in AEW nichts gewinnt. So,
es ist einfach. Aber ich glaube, da ist er zumindest dann ist da noch beim Interview von Dustin zumindest ein kleiner Grund, warum er Christian als Leader will. Denn die beiden sind ja Profis. Die beiden können ja zumindest Heel und Face worken. Könnten zumindest ein paar andere auch vertragen. Aber zuerst kommen wir zu Bullet Club Gold.
Genau, und die stehen bei Lexi Nair und die sagen dann eben auch, ja, wir müssen jetzt hier mal die Jungs von Prinz Nana herausfordern und nehmen ihnen den Titel dann bei Dynamite
ab. Nehmen die Herausforderung an.
Ja, oder so, ja.
Prinz Nana ja ausgesprochen hat nach dem Trios-Match da.
Genau, und dann sagen sie, wir müssen euch den Trios-Titel jetzt mal abnehmen, so. Ja. Und dann kommt Hook zur Halle und läuft, weiß ich auch nicht, an einem.
Er läuft einfach durch, mehr ist er nicht. Er kommt einfach wortlos.
Was ist denn das im Hintergrund?
Das werden...
ist das Lager von einem Lego-Sammler.
Das sieht aus wie die Asservatenkammer von der Polizei.
Ja, was ich wirklich vermute, da werden unterschiedliche Kabellagen und sonst was drin sein für TV-Übertragungen und Elektronik und sonst was.
Ja.
Oder natürlich auch die Kabel für... Ach, was
ist das? Ist auch egal. Und dann wahrscheinlich sind da überall die Kabel für Rouge drin, die ja immer unterm Ring raus.
Ich wollte es nicht sagen. Aber ich habe auch nichts Grünes gesehen da auf dem Bild. Also
die Aufkleber sind doch alle grün.
Ja, die Aufkleber, aber ich sehe keine grünen Kabel da in die Kissen, obwohl die durchsichtig sind.
Ja,
obwohl aber das eine,
das
Kabel. Dass das interessanter ist als der Rest.
Das ist eigentlich schon traurig, oder?
So, und dann kommt Dustin Rhodes zu René Paquette und labert rum und dann kommt der Patriarch mit seiner Family da angejuckelt und dann sagt er, ja, du bist ein Freund von Edge, also bist du automatisch ein Feind von mir und bla. Und dann sagt Rhodes, ich will bei Dynamite ein TNT-Title-Match. Und dann sagt er, ja, das kannst du dir abschminken, bla. Und dann, du bist doch schon scheintot oder was. Und dann sagt er,
dass mein Vater ist da noch gekommen.
Genau, er sagte, dein Vater ist zwar eine Legende, aber für dich sagt das halt niemand. Und dann sagt Rhodes, oh, ich trete dir in den Arsch. Und dann sagt Luchasaurus, grrrr. Und dann sagt Dustin Rhodes, ja, dir auch.
Ruhig, Brauner.
Und ich habe gesagt, ui.
Ja. Jetzt kommt das Beste vom ganzen Abend. Liebe Zuhörer, wir erinnern uns, letzte Woche gab es ja ein Match zwischen den Workhorsemen und Sting und Darby Allin. Und in wie vielen Minuten haben Sting und Darby Allin die Workhorsemen abgefertigt?
Ich glaube, viereinhalb oder so.
Lass es 4 Minuten 30 gewesen sein. Die untersten Edeljobber. Jetzt kommt Hangman Adam Page raus. Einer der, die auf den World Belt gehen wollen. Der Standing hat in der Liga, der definitiv Uppercut ist. Der tritt an gegen eine Hälfte der Work Horsemen, J.D. Drake. Wer kennt ihn nicht?
Ich.
Ja, genau. Ich auch nicht. Und Folgendes, ich bin mir relativ auch wieder sicher, dieses Spiel können wir jetzt auch hier wieder spielen. Liebe Zuseher von YouTube, wir sind 22 Mann stark gerade. Ihr habt sicherlich, also diejenigen, die das gesehen haben, wissen, was jetzt passiert, aber diejenigen, die es nicht gesehen haben, was glaubt ihr, wie lang Adam Page für einen J.D. Drake gebraucht hat? In der Zwischenzeit läuft hier auch schon die Bildschirme durch, denn das Match ging hin und her, es gab Haltegriffe, J.D. Drake flog nach draußen, Adam Page kam dann mit einem Crossbody an, es gab dann noch den Crossbody innen drin, dann hat J.D. Drake ein bisschen zurückgeschlagen, dann gab es ein bisschen etwas, ja, gefährlichen Moves, oder gefährlich war er nicht, Adam Page ist relativ spät weggerollt, und dann gab es dann schlussendlich den Buckshot Lariat, 1, 2, 3. Und das war's. Und Hounds 92, wie der lieber Landskollege, schreibt 5 Minuten. Ja, pack nochmal 5 Minuten 30 drauf und da sind wir genau da. Hangman Adam Page braucht für J.D. Drake 10 Minuten und 30 Sekunden.
Ja. Das ist
natürlich. Geil, oder?
Ist ja auch eine harte Nummer.
Ist natürlich auch wieder so ja, viel zu lang letzten Endes, ne? Dafür, dass er der Jobber to the Stars ist. JD Drake war vorher, wie gesagt, ein regelmäßiger Gast bei Dark und hat bei AEW an der Seite auch von Anthony Henry eigentlich so gut wie gar nichts gewonnen. Wenn die mal gewonnen haben, dann war das einfach gegen absolute Job-Guys. Das ist halt einfach totaler Quatsch. Und jetzt hat man Hangman Adam Page, der irgendwie sagt, ja, ich will wieder auf den World-Title gehen und ich bin eventuell der nächste Herausforderer für Samoa Joe. Und dann schafft er es nicht mal, gegen die Temu-Variante von Samoa Joe in 5 Minuten zu gewinnen. Wow.
Ja, ist schon ziemlich bitter.
So, dann kommt das Debüt von The Virtuosa, Deonna Purrazzo. Und die tritt an gegen die 5 Minuten,
Karine. Oh, als wenn die kochen könnte, die dumme Nuss.
Von
und sie
Maggie,
kommt immer noch mit der
tolle
Schürze. Und,
oh. Idee. So, und die macht das denn hier, die 5 Minuten, Karine. Und es gibt dann irgendwie.
Ja, wenn es ein 5-Minuten-Match gewesen wäre.
Nee, es waren 6:13 Sie hat nicht ganz auf die Uhr geguckt. Es gab den Fujiwara Armbar, da wollte dann aber Red Velvet noch nicht aufgeben und ja, dann haben sie versucht, hier irgendwie so ein paar Haltegriffe zu zeigen. Es gab den Side Russian Leg Sweep, dann gab es ja wieder einen Fujiwara Armbar und dann ganz am Schluss gibt es diesen Double Back Stretch, den sie, glaube ich, Venus de Milo nennt. Also letzten Endes die 5. Teenage Mutant Ninja Turtle, wie wir uns alle erinnern, ja, die hieß ja auch so. Und da musste dann Red Velvet aufgeben und dann hat Deonna Purrazzo gesagt, ja geil. Und wegen dieses Bildes hier, was wir hier auf der Rampe sehen, wurde sie dann hinterher von einigen AEW-Fans auf der Facebook- und auf der Twitter-Seite gefatshamed, weil die gesagt haben, meine Güte, you're out of shape. Und dann hat sie sich nochmal wieder dazu geäußert auf Twitter und hat dann gesagt, ach, wisst ihr was, ich komme mit meinem Körper ganz gut klar, halte mal die Schnauzen.
Ja.
Das fand ich witzig.
Richtige Antwort und alle Marks, get a fucking life, echt.
So, und dann ist es 28-1 Hook und der tritt an gegen den absoluten Superstar Kevin Matthews.
Und wer kennt ihn nicht?
Genau, der kriegt denn hier so.
Keiner kannte ihn. Wir mussten nachgucken, wer das ist, weil er noch nicht mal ein Namensschild eingeblendet gekriegt hat vor dem Match.
Stark, oder?
Der hat gar nichts bekommen.
Kriegt German Suplex und Northern Light Suplex und dann gibt es noch irgendeinen Suplex on the Ramp und dann gibt es den Red Rim und dann musste Kevin Matthews aufgeben und dann hat Hook 29-1. Ja, wir haben dann heute mal nachgeguckt nochmal. Ich bin mal alle seine Singles-Matches durchgegangen und Hook hatte tatsächlich 31 Matches, weil er noch ein Dark-Match hatte, das er mal gegen Serpentico gewonnen hat. Also unter den Leuten, die Hook so besiegt hat, um dann gegen Samoa Joe antreten zu dürfen, sind jetzt also solche Namen wie Kevin Matthews, Exodus Prime.
Ja, den größten von allen.
Anthony Henry, JD Drake, Jungle Jack Perry und 5-mal Ethan Page. Aber der absolut größte Gegner, der mit in diese Statistik gestellt wird, ist Stokely Hathaway. Du kannst es dir nicht ausdenken.
Ja, wer, wenn nicht er, darf auf den World Belt gehen?
Dieses Ranking macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so ein Blödsinn. So.
Ja. Ai, 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 ai.
So, und dann kommen wir zum Main Event des Abends.
Mhm. Ja, wieder, zwar nicht so gut wie der von letzter Woche ist, aber wieder das Highlight von Collision war.
Ja. Ja, FDR und Daniel Garcia gegen das House of Black.
Genau. Und da schafft man wirklich etwas, was man sonst selten schafft bei AEW, wie ich finde. Denn man hat hier es, wie ich finde, relativ gut geschafft, Daniel Garcia mal ein bisschen besser darzustellen. Also man hat wirklich, glaube ich, das war das Hauptziel dieses Matches, dass man Daniel Garcia ein bisschen stärker darstellt. Natürlich gab es hier und da ein bisschen ja, komische Sachen. Also, dass Daniel Garcia sich dann so hin setzt wie Malakai Black, dass dann zum Glück Malakai Black eben nicht getanzt hat, sondern ihm die bösen Mittelfinger gezeigt hat. Nee, das war schon ein bisschen was. Das hier fand ich dann wiederum okay, dass das House of Black die beiden alle drei angreifen wollte und die aber im Grunde schon auf die gewartet haben. Und dann gedacht hat so, na Moment, lass mal das mal noch lieber. Und dass es dann wieder im Grunde wieder so ein klassisches Trios-Match geht, dass im Grunde wieder jemand isoliert wird. Dex Harwood probiert es hier gegen Brody King. Ich glaube, Dex war dann derjenige auch, der isoliert wurde. Es gab eine Sit-Out Powerbomb. Es wurde hier, glaube ich, gestretched. Es gab dann einen sehr schönen DDT vom Best-Selling Wrestler, glaube ich, überhaupt, Buddy Matthews. Dann gab es einen Hot Tag und dann gab es wieder den Versuch dieses
Sleeper
über dem Apron.
Ja, aber das war auch schon wieder der Moment, wo wieder völliges Chaos im Ring war. Keiner wusste, wer jetzt wieder dran war. Und der Referee hat natürlich komplett den Überblick verloren, sich in die Ecke gestellt und gesagt, so, jeder darf mal.
Ja, das war
auch tierisch auf den Sack geht, vor allem bei AEW. Ich meine, WWE macht das auch mal ganz gerne, aber nicht so schnelle Eingriffe. Aber hier werden komplette Choreografien teilweise durchgezogen. Das ist unglaublich.
Das ist auch mein Kritikpunkt bei diesem Match. Es gibt ein Match bei Dynamite, wo es noch schlimmer ist. Deswegen, und man hat es dann, glaube ich, dann wieder hier geschafft, dass es sich bessert. Denn es wurde wieder isoliert. Es gab einen Haltegriff. Es gab eine Powerbomb. Und es gab dann, glaube ich, was wurde hier? Ich glaube, es gab einen Backslide. Es gab einen Piledriver.
Ja, das fand ich
richtig. Der war richtig stark. Dann gab es den,
Black Mass.
Black Mass gegen Dex Harwood. Genau, und dann gab es den Curbstomp 1-2-3 Buddy Matthews pinnt hier wirklich Dex Harwood.
Ja, genau. Nach 24 Minuten 40 wieder ein sehr langer Main Event, wie so oft bei Collision. Da machen sie es ja gerne mal so, dass sie immer 30 Minuten für den Main Event mit einplanen, mit Werbebreak und Einzug und allem drum und dran, dass man immer so ungefähr an die 30 Minuten kommt. Wie gesagt, nicht so gut wie letzte Woche, fand ich. Dafür war dann wieder auch ein bisschen zu viel Quark da drin. Und am Schluss gibt es dann noch die Shatter Machine zusammen mit Daniel Garcia gegen Brody war es, glaube ich, ne?
Ja, gegen Brody war es.
Genau. Und ja. Das war's in dem Moment dann von Collision.
Ich bin ehrlich, dass diese Fehde kann man aber gerne noch ein bisschen weiterführen. Also das kann man von mir aus bis Revolution fortführen, dass sie da vielleicht echt noch, vielleicht, dass jetzt wirklich ein Singles-Match da kommt oder sowas. Also egal wie, diese Konstellation gefällt mir. FTR und Garcia von mir ist auch dabei gegen das House of Black. Das sind immerhin mindestens fünf von sechs Leuten, wenn nicht sogar Daniel Garcia auch, die können was. Die können was machen und die wissen auch, wie man worken kann miteinander.
Ja.
Deswegen gerne bitte mehr von denen.
Ja, absolut. Also das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Die Matches sind bisher okay und die Story wird ein Stück weit weitergeführt. Da kann man auf jeden Fall was machen. Ansonsten war Collision wieder ziemlich vergessenswert, leider.
Aber keine Sorge, es wird noch belangloser.
Ja, aber da kommen wir erst gleich zu. Erstmal danken wir unseren Patrons.
It is again time to give credit to all of our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Dois, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Matron, Michael Borman, Sebastian Schubert, and last but not least, Vincent Beggar. Thanks for your support. It helps us very, very much.
So, vielen Dank natürlich wie immer an euch, die Patrons, für euren Support. Und wir gehen rüber zu Battle of the Belts Nummer 9 in der Chartway Arena in Norfolk, Virginia, USA, die natürlich direkt nach Collision ausgestrahlt wurde. Deswegen haben wir natürlich immer noch 3.125 Zuschauer in der Halle. Und da geht's auch direkt gleich rund. Nämlich ging draußen.
Quasi schon los, bevor Collision schon zu Ende war. der Street Fight um die Tag Team Champion.
Ja, hatte so ein bisschen WCW 96 Feeling. Dann vermöbeln sie sich da erstmal draußen. Also es geht natürlich darum, dass Big Bill und Ricky Starks ihre Tag Team Titel verteidigen gegen Les Sex Gods, Chris Jericho und Sammy Guevara.
Ja, und Sammy kam da aber gleich mit dem Golfkeller an und überrumpelte mal gleich Ricky Starks und Big Bill. Und ganz ehrlich, ich hätte es hier wahnsinnig lustig gefunden, wenn es hier den Pin 1-2-3 gegeben hätte. Das wäre so witzig gewesen.
Nein, ja, wir mussten uns erstmal auf die Straße diesmal tatsächlich prügeln.
Ja, da gab es
einen Ach ja, Dreck. Der Rucksack mit dem Ziegelstein drin.
Ja.
Das ist, wenn Amerikaner wüssten, was Ziegelsteine sind. Die bauen doch alle ihre Häuser aus Holz.
Pappe, wenn ich bitten darf. Pappe.
Ja, also das mit dem Golfkart war halt auch wieder albern, ne? Also tut mir leid,
das ist
halt regelmäßiger Blödsinn einfach. Ricky hat dann auch irgendwie den Stunt noch so komisch genommen. Ich weiß nicht genau, ob er sich da das Knie noch fast mit verletzt hat. Das ist halt auch vollkommen unnötig immer. Dann gab es einen Wurf mit dem Stein, aber der geht natürlich daneben und haut dann die Scheibe im Auto kaputt. Dann
attackt
Sammy Guevara hier Big Bill und dann gibt es ein Suplex.
Auch auf das Auto.
Auf das Auto und von dann, dem Typen.
Oh mein Gott, da kommt der Besitzer des Autos, weil sie es auf der Straße machen. Street Fight. Huh? Get it?
Wer ist der Typ?
Red Titus ist das. Das ist ein ehemaliger, ich glaube, der war Television Champion bei Ring of Honor.
Ah, okay.
Und der kommt dann an und macht hier den Final Fight. Oh, my car!
Aber dann kriegt er natürlich den Wrestler.
Ja, das fand ich allerdings gut, dass er direkt auf die Schnauze bekommen hat. So, und dann geht's Backstage weiter und dann haut Jericho Ricky Starks auf den Drucker und druckt sein Gesicht aus. Und der Drucker scannt einfach nicht und er nimmt einfach nur das Bild raus, weil man das schon vorher ausgedruckt hatte.
Ja, so funktionieren diese neuartigen Kopierer.
Oder?
Da ist kein Licht mehr. Ne, so kannst du nämlich auch nachts kopieren. Hätten sie das mal damals bei Watergate gehabt.
Ja. Und dann sagt Sammy Guevara, hier Big Bill, ich habe die gesamte Luft, die Matt Riddle letztes Jahr eingeatmet hat für dich. Ja. Und dann ist Big Bill das letzte Match über Hardcore stoned und stolpert nur noch rum und weiß ich auch nicht. Und setzt sich dann irgendwie hin, während Jericho versucht, ihm ein paar zu verpassen. Das war auch ein bisschen merkwürdig. Und dann gab es, weil Jericho ihn backstage noch mit Senf eingespritzt hat. Ja, weil, Ken, was macht man bei Senf?
Senf? Das Geilste überhaupt, manchmal ziehe ich mich nackend aus, reibe mich von Kopf bis Fuß mit Senf ein, leg mich auf den Boden und lass die Hunde rein. So geil ist das.
Ey, gab es da nicht auch noch eine Wurst, die irgendwo explodiert ist?
Ja, in Hamburg ist die Bockwurst explodiert.
Ja, ganz genau.
Ja,
aber jetzt erstmal zu dieser Scheißszene hier.
Ja. Also da gab es dann die Powerbomb gegen Jericho.
Ja, und wie und dann, kam die? Weil von hinten Takeshita mit einem Kendo-Stick kam und Jericho das Ding übergezogen hat. Und daraus wurde dann die Powerbomb mit Big Bill. Und der ist so unglücklich gefallen, dass Jericho sein Bein auf ihn gelegt hat. Und 1-2-3 Jericho und Guevara haben die Tag-Team-Titel gewonnen.
Ach nein, haben sie ja nicht,
weil der Referee den Fuß nicht gesehen hat, hat sich aber auch nicht getraut, ihn runterzuschieben.
Ja.
Ja.
Oder Jericho irgendwie ein Cue zu geben, hey, nimm mal deinen Fuß irgendwie weg oder so.
Ja. Denn es muss ja noch mehr Hardcore gehen.
Ja, natürlich.
Denn Ricky Starks,
loco.
Ja, der ist komplett loco. Sind wir ganz ehrlich, ist Sammy Guevara nicht gerade frisch Vater geworden?
Ja.
Ja, aber er findet das Kind hässlich.
Genau. Und okay. Gut, er kam halt rein und hat gesagt, das ist aber echt ein hässliches Baby. Und dann hat er gesungen.
Das ist ein Arsch. Ach so.
Going loco, down in Norfolk. Und dann hat er gesagt, if I stay too long. Und deswegen ist er dann von oben runtergesprungen und es ging natürlich daneben.
Ja, weil... Und
sich Ricky weggerollt hat. Aber danach hat es dann so ausgesehen, als wäre es Powerhouse Hobbs gewesen.
Weil Powerhouse Hobbs kommt nämlich zu spät. Das ist leider das Problem. Eigentlich sollte Powerhouse Hobbs ihn wegziehen. Aber Sammy Guevara springt schon und Ricky rollt sich zur Seite. Und dann kommt Powerhouse Hobbs und macht, ach so, ja. Und die Kamera hatte das irgendwie nicht gut genug geschnitten in dem Moment. Und deswegen hat man es genau gesehen.
Ja.
Und dann sieht man es in der Wiederholung leider nochmal aus dem anderen Winkel, weil man sich vorher diese Wiederholung gesehen, nicht angeguckt hat.
Da hat man schon gesehen, dass Powerhouse Hobbs nämlich schon unten stand und der hat einfach das 3-1 verpasst. Ja. Und diese und so ein Spot, Alter, nicht, nein.
So, und also, Sammy Guevara liegt denn da im Plumpsklo und sagt, und dann legt Ricky Starks so seinen Arm auf ihn. Und bei Jericho beim Fuß zählt das natürlich nicht, aber bei Ricky Starks und seinem Arm, da zählt das natürlich. Und dann haben 1, 2, 3 und They Are Hungry. Und das war's. Nach 18 Minuten 15 haben Big Bill und Ricky Starks ihre Tag-Team-Titel verteidigt.
Sowas. Gut, kein oder? Titelwechsel. Naja, wir haben ja noch zwei Chancen auf Titelwechsel.
Ja. Ja. Was war das hier noch?
Das war wieder eine Promo für
Serena?
Für Serena.
Okay, Serena Deep, ja. Ja, und dann kommen wir zum zweiten Match. AEW TBS Championship, weil es sind ja nur Title on the Line. Und der Julia Hart verteidigt ihren TBS Championship gegen diese Dame hier, nämlich Anna Jay, die jetzt irgendwie wieder the whole star of the show ist. Die ist ja auch full circle gekommen. Sie ist jetzt wieder bei dem ersten Gimmick, bei dem sie irgendwie mal war. Ja, das Match war auch nicht so wirklich toll. Es war nicht wirklich schlecht, aber es war auch nicht wirklich toll. Also,
es war Mittelmaß. Ja. Also die zwei können miteinander worken, das sieht man schon. Aber die Crowd hat auch irgendwie gepennt. Vielleicht war sie wirklich so overwhelmed von dem Streetfight. Aber ja, das Match war auch nicht so lang und Julia Hart gewinnt am Ende natürlich im Heartless. Und ja, also es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Es war ein Mittelmaß-Match. Ich kann jetzt nicht viel Schlechtes über das Match sagen, aber auch nicht wirklich viel Gutes. Es war halt da.
Es war halt ein Standard-Match, das sehr viele Standards hatte. Es waren keine großen Abfucks drin, worüber man sich ja freuen kann. Aber letzten Endes ist es ein 10-Minuten-Match. Und Julia Hart wird einfach eben gezeigt, ja, okay, eine Energy reicht ihr im Moment nicht das Wasser. Und ja, House always wins, na gut. So, und dann haben wir die nächsten Pfeifen backstage, nämlich das Pfeifen-Stable. Und zwar Jeff Jarrett und Jay Lethal kriegen sich mal wieder in die Haare. Vor allen Dingen Jay Lethal in die nicht vorhandenen. Und dann kommt plötzlich Satnam Singh wieder reingelaufen und sagt, hab doch gerade von Mami die Kekse mitgebracht, so, ne? Und dann, ja, hier, was ist denn hier los und überhaupt und bla.
Jay, probier mal die Kekse.
Ja.
Es
ist anders.
Es ist so dumm.
Ja.
Was haben wir vor zwei Wochen gesagt beim Pay-Per-View? Hey, Jeff Jarrett kann super Kommentator sein und Matches einschätzen und vielleicht die Leute ein bisschen overbringen. Zwei Wochen später ist er wieder hier und macht ein Sketch mit Keksen und Satnam Singh und Jay Lethal macht er auch.
Ja, aber so langsam deutet sich ja an, dass Jay Lethal aus der Gruppe austritt.
Ja, krass, oder? Da machen wir es nämlich ganz slow. Da playen wir es total slow. Sonst brauchen wir immer zwei Wochen für Storylines, aber wenn die richtig scheiße und langweilig sind, dann spielen wir es ganz langsam.
Ja, absolut. Oh Gott, da kommt das nächste.
Ja, und jetzt kommt...
letzte Chance auf den Titelwechsel bei Battle of the Belt. Na komm schon.
Press Events gegen The Hunger Haken. Und dann setze ich das Undisputed Kingdom mit dazu und gucken halt zu, wie jetzt Orange Cassidy seinen International Title gegen Preston Vance verteidigt.
Ja, und spätestens da war klar, dass Orange Cassidy das Ding verteidigen wird, weil sich ja das Kingdom sowieso mit Cassidy angelegt hat und nicht mit Pelle Pelle. Also, Leute, lasst so eine Scheiße.
Und Jill Valentine XO fragt hier, eigentlich kann man doch Battle of the Belts einstampfen. Wie oft ist dort bisher ein Titel gewechselt? Ken, bitte.
Es ist einmal ein Titel gewechselt worden, nämlich Scorpio Sky hat ihn verloren an den TNT-Titel verloren an Sammy Guevara.
Genau, und ein Titel war, glaube ich, mal vakant. Ne,
in der genau, und das, der allererste Battle of the Belt war ein Match, das war, ich glaube, Scorpio Sky gegen Rhodes. Dustin Kobe? Rhodes. Das um sind, den ja. zu der Zeit verkannten TNT-Titel.
Ja, das kann sein.
Dadurch wurde ein Titel gewonnen, aber er ist nicht gewechselt. Und in der zweiten Battle of the Belt ist einmal der Titel gewechselt und seitdem nicht mehr. Ich habe in der letzten Show, guck nochmal in der alten Show nach, wo ein Battle of the Belts mit drin ist. Da habe ich eine komplette Liste gemacht von allen Battle of the Belt 1 bis 8, wie viele Matches drin waren, wer gegen wen gekämpft hat und wer gegen wen verteidigt hat dadurch auch.
Ja. Ja, und dann, wie wir gesehen haben, hier jetzt anhand der Bilder, ne, es ging ein bisschen hin und her, aber natürlich verliert Orange Cassidy seinen Titel jetzt nicht gegen den Preston Vance, ist doch vollkommen klar. Deswegen gab es dann den Orange Punch und am Schluss den Beach Break. Und dann kommt das Undisputed Kingdom wieder rein und dann muss Jose, the Assistant, noch den Knee Strike von Roderick Strong einstecken und dann bleibt Cassidy in der Ringecke und ja, das Kingdom bedroht ihn so ein bisschen und dann ist die Show vorbei.
Stirkaton, mein Sohn!
So. Ja. Also Battle of the Belts, wie so oft, ich stimme Jill Valentine zu, die Show kann man eigentlich grundlegend auch einmotten. Mir gibt das Ganze nichts. Ich finde die meisten Title-Matches langweilig und wenn sie dann matchtechnisch auch nicht mal qualitativ toll sind, dann brauchst du dir die Show sogar noch weniger anzugucken. So, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn Battle of the Belts 10 kommt, weil es die 10. Ausgabe ist, dass sie da vielleicht mal irgendeinen Titelwechsel planen, aber ich könnte mir dann auch wieder vorstellen, es ist wahrscheinlich wieder irgendein Ring of Honor-Titel, der einen sowieso nicht interessiert. So.
Ja, einfach nur, dass man sagen kann, man kann einen Titelwechsel haben. Okay, kommen wir jetzt zu der Show, ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. AEW Dynamite war in dieser Woche die mit beste Show von AEW.
Ja, wir sind bei Dynamite Nummer 224 im North Charleston Coliseum in North Charleston, South Carolina am 17. Januar 2024 vor gut 2500 Zuschauern.
Autsch!
Eieiei. Für Dynamite. Ja, es wird irgendwie nicht mehr, ne? Ja, und wir sehen Samoa Joe und Hook, die kommen in die Halle, weil sie ja heute Abend den Main Event bestreiten, aber den Opener bestreiten diese beiden Herren hier, Christian und Dustin Rhodes, was wir ja schon angekündigt hatten und das Match gibt es jetzt. Es gab einen Powerslam von Dustin, es gab die Ten Punches, es gab einen Wurf.
Es gab der sprang Cage nach draußen, das war einer der wenigen Moves, die mir nicht gefallen hat in dem Match. Generell aber war das Match, fand ich mal, erfrischend klassisch gehalten. Nee,
kurz vorm Ende. Oder länger vorm Ende.
Ja. Es gab ein, zwei Szenen, wo ich auch dachte, so Alter, das muss nicht sein. Aber Großteil dieses Matches fand ich sehr erfrischend einfach klassisch. Es gab Haltegriffe. Hey, es gab klassisch Heel und Face. Ja. Alleine das zu sehen war erfrischend für mich.
Das hier fand ich ziemlich gut, als er versucht hat, den Suicide Dive zu zeigen und Christian einfach in die Schnauze gehauen hat und gesagt hat, nee, du alter
Mann. Ja. Du brichst dir hier nicht den Hals, du alter Sack. Das mache ich gleich im Ring.
Ja, komm, lass mich einen Splash machen und dann passt das. Und ja, da darfst du mir dann auch in die Klöten hauen.
Ja, und dann gab es den Tritt in die Klöten und es gab den Crossroads und dann hat Nick Wayne eingegriffen, das war eigentlich auch okay. Das war dann wieder zu viel, dass er dann Nick Wayne draußen den Destroyer verpassen muss. Reicht nicht eine Clothesline. Und dann zeigt er
sogar noch was von Killswitch, hat er ihn nicht auch noch angegriffen?
Killswitch, und dann ist er
wieder rein, dann kriegt er den Spear ab, dann kriegt er den Killswitch ab und dann kickt er nochmal aus.
Ja.
Tut mir leid, das ist zu viel.
Ja, was auch noch schlimm war, war das Timing, denn es gab ja, glaube ich, ein Small Package da, und da war die Referee abgelenkt auf der einen Ringseite. Da gab es ein Small Package und während sie sich schon umdreht, geht sie auf den Boden wieder und fängt den Pin an. Sie kann gar nicht sehen, dass da ein Pin war, weil sie sich gerade umgedreht hat.
Die kann es.
Ja, die hat die Augen hinten.
Genau.
Und dann zeigt er hier den zweiten Killswitch.
Und der ist nicht gut.
Und kriegt leider Rhodes Arm nicht richtig zu fassen. Und deswegen lässt er sich dann einfach fallen, ja, und dann ist es ja ein abgefuckter Killswitch, aber 1, 2, 3, I'm hungry, 15 Minuten 30 oder 26 Sekunden und tschüss. Ja. Natürlich behält Christian Cage seinen TNT-Teil.
Fand ich aber trotzdem ein queeres Match im Großen und Ganzen. Außer keine Abfucks, aber sonst es ist eigentlich traurig, dass man sich über solche simplen Sachen wie Heel gegen Face einfach simpel freuen kann und dass es mal nicht volle Pulle geht, sondern einfach mal langsam anfängt und dann sich ein bisschen steigert. Keine Abfucks, aber trotzdem war ich sehr zufrieden mit dem Ding.
So, und dann ist Swerve Strickland backstage bei Renee Paquette und spricht halt über den Main Event. Und Strickland sagt, ja, ich habe meine Augen und Leute überall. Und ich bin der gefährlichste Mann hier im Kader. Das ist nun mal so. Und dann sagt sie, ja, weil es gibt ja noch jemand andere, der die aufs Maul hauen will, nämlich Hangman Adam Page. Und dann sagt er, bitte, ich habe jetzt Hangman Adam Page schon zweimal besiegt. Ich habe überhaupt gar keine
Zeit. Vor allem sagt er vorher erstmal, wie toll Hangman Adam Page eigentlich ist. Da ist es übrigens wieder, was ich auch später nochmal ansprechen werde, wie sie jetzt versuchen, Hangman Adam Page zu den besten aller Zeiten zu machen. Ja. Dass sich aufhält, er hat Kenny Omega besiegt, er hat John Moxley besiegt. Ich glaube sogar, selbst wenn Gott auf die Erde kommen würde und ihn herausfordern würde, könnte Adam Page ihn besiegen. Und ich dachte nur, Alter, das ist nicht wahr. Ja. Ihr versucht hier gerade dasselbe, was WWE damals mit Roman Reigns versucht hat.
Ja.
Ihn auf Teufel komm raus zu dem Face zu machen für die Company und keiner will es haben.
Aber er sagt dann zum Schluss, aber ey, ich habe ihn zweimal besiegt. Also. Ja,
das sagt er dann zum Schluss, ich habe ihn zweimal gesiegt, ich brauche ihn nicht nochmal besiegen, habe keinen Nerv mehr, soll sich verpissen, ich bin besser als er. Ende. Aber nichtsdestotrotz, es ist dieses Ding halt.
Ja, aber sie probieren es halt jetzt mit Adam Page, weil sie sonst ist
und es kommt noch mehr, Spoiler.
Ja, und Swerve Strickland irgendwie hat total schwarz angemalte Augen. Ich dachte,
er hat schlecht geschlafen.
Ja, so soll er wahrscheinlich auch irgendwie aussehen.
Nee, er ist laser-focused, er hat sich die Augen verbrannt.
Genau, er hat ja gesagt...
so wie Deadpool im Wolverine-Film.
Genau, ich bin laser-focused, hat er da ja gesagt. Und da habe ich auch zu Ken gesagt, ja, scheinbar hat ihm der Laser die Augen ausgebrannt, deswegen sieht er auch aus wie Asche. So, und dann sehen wir den Rückblick auf Battle of the Bells und dann sagt Chris Jericho, ja, wir haben ja nur verloren wegen der Don Callis Family. Und dann sagt Renee Paquette, naja, eigentlich ist die Don Callis Family doch immer irgendwie vollkommen zu spät gekommen und deswegen habt ihr euch das doch selber verbaut.
Und dann sagt Jericho, und eigentlich hast du ja gewonnen. Ich meine, dein Fuß lag ja auf Big Bill. Du hast ihn
genau, und dann sagt Jericho, ja, ich wurde gescrewt und er hört drauf. Und dann geht er einfach und Renee Paquette liegt dann blutend am Boden nach dem das wäre ja cool gewesen. Stattdessen sagt er jetzt irgendwie, ja, er will jetzt Rache an Takeshita nehmen. Hä? So, und dann kommt plötzlich Matt Sydal dazu und sagt, warum regst du dich denn so auf?
Alter, mit dem schlechtesten Acting überhaupt.
Ja.
Alter, ich
kenne mich halt.
Du warst, du bist doch nicht so.
I got a message for you, Earthlings.
Ja, boah. Ich rede gerade menschlich mit dir. Ich acte. Kannst du das nicht lassen? Ja.
Und ich bin garantiert kein getarnter Roboter, der die Erde erobern will. Hallo, Erdlinge, ich meine Fans. Oh,
Hilfe, ich bin in einen Kasten eingeschlossen.
Lass uns doch ein Match haben und dann zeige ich dir, wo El Bartel den Most holt.
Ich habe auch nur gedacht, mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann hat Jericho gesagt, hast du nicht gerade erst in 4 Minuten bei Collision verloren? Na gut, so, und dann kommen hier Orange Cassidy und die Best Friends und was weiß ich noch.
Ray Phoenix kommt wieder raus.
Bitte?
Ray Phoenix kommt mit Penta Ceromero auch wieder raus und mit Commander.
Ja, genau, ja, aber Cassidy kommt ja mit den Best Friends, weil ja auch Chuck Taylor wieder da ist.
Genau, sind beide wieder da, yay.
So, aber es treten halt nicht Ray Phoenix oder Chuck Taylor an, sondern Orange Cassidy und Trent Beretta treffen auf Penta El Zero Miedo und Commander. Und ich kann diese Paarung nicht mehr sehen. Es ist boring hoch.
Ich kann Penta nicht mehr sehen. Vor allem und kann ich sein Zero Miro nicht mehr sehen.
Ja, Zero Miedo war hier dann wieder der Fall. Und dann drückt er ihm immer den. Es ist jedes Mal dasselbe. Es ist wirklich in je. Ich meine, ja, Thorsten hat es ja mal gesagt, wenn man irgendwie nur mal alle 3, 5 oder 7 Wochen reinschaut, dann findet man es eigentlich ganz geil. Jo, aber alle zwei Wochen siehst du Penta in irgendeinem Match und er macht immer dasselbe. Es ist alle, tut mir leid, es ist immer dasselbe.
So, und dann diesmal kommt, hat er seinen Handschuh nicht ausgezogen.
Ja, alle Matchabläufe sind die gleichen. Die Matchabläufe bei solchen Matches, wo auf der einen Seite mindestens Orange Cassidy drin ist und auf der anderen Seite mindestens ein Luchador oder zwei, sind immer das Gleiche. Es fängt schnell an, sieht ja nicht schlecht aus, aber es fängt schnell an und dann geht es drunter und drüber und der Referee macht nichts. Und diese Szene hier war sowieso das Allerbekloppteste. Penta El Cerro Miedo hält Orange Cassidy in dieser in diesem Ansatz, glaube ich, zum
Driver. Package,
zum Driver. In der Zwischenzeit springt Comanja raus mit einem Suicide Dive, um Trent Barretta umzunieten.
Mit dem Plancher,
Entschuldigung. Ja. Und dann wartet Penta noch weiter und macht dann erst den Slam, aber das reicht natürlich nicht. Ich meine, warum?
Ja, vor allen Dingen, er hält ihn hoch und ich habe dann irgendwie gedacht, kommt jetzt so eine Art wie die Heart Attack oder sowas. Nee, stattdessen macht Commander einen Somersault nach draußen auf Trent und dann gibt es halt den Package Driver von Penta und du denkst so, ja, okay. Dann kommt der Splash. Björn Schumacher fragt hier gerade, ob du das falsche Mikro eventuell anhast. Kann das sein?
Ich kann mal gucken, aber ich glaube nicht.
Ich würde auch sagen, kommst du die ganze Zeit über die Kamera? Jetzt hört man dich gar nicht. Ja. So,
man hört sein Mikro. Meine Güte.
Ja, unglaublich, ne? Einmal mit Profis. So, und dann gibt es ein Running Knee von Trent und den Orange Punch von Cassidy und dann gibt es den Driver. Nee, man hört dich nicht. Und wie heißt er denn? Der Strong Zero. So, und dann pinnt der Commander, Trent pinnt Commander und das war's. Und danach kommt dann das Kingdom wieder rein und dann sagt Strong, ich habe was zu dir zu sagen und Orange Cassidy sagt dann und dann sagt er, Orange, ich will ein Title Match haben. Und dann sagt Cassidy so, hä, was ist denn jetzt bei dir los? Ja, okay, dann gebe ich dir jetzt das Title Match. Komm, lass uns das jetzt hier machen. Und dann sagt Roderick Strong, nee, das machen wir nicht hier. Du musst dich noch 6 Wochen Geduld. Was? Was ist los? Du willst den scheiß Titel, der Face, der gerade ein Match in den Knochen hat, bietet dir das an, bietet dir das Titelmatch auf dem Silbertablett. Du bist der Heel in der Nummer. Und dann sagst du, nee, das mache ich nicht. Du musst dich noch 6 Wochen gedulden bis zum Pay-Per-View, weil ich jetzt plötzlich ja festlege, gegen wen du den Titel verteidigst. Und da du ja jede Woche den Titel verteidigst, weiß ich ja ganz genau, ich werde auf dich treffen. Das heißt, alle weiteren Titelverteidigungen, die wir jetzt sehen in den nächsten 6 Wochen, wird Orange Cassidy alle gewinnen.
Yay.
Geil, oder?
Was ist das denn alles? Also von der Geschichte, also das Storytelling, wer schreibt das denn?
Tony Khan.
Sitzen da wirklich so kleine, weißt du, diese Affen von Simpson mit den Zigaretten? So. Und du denkst so, Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer schreibt denn so einen Mist?
Tony Khan.
Ja, ach, ja, unglaublich. Jetzt bist du ein bisschen leise, Mathis, gerade.
Ja, Moment, ich mach das. Ich arbeite ja dran.
So, und jetzt...
Ach, da ist der Schnauzbart des Todes. Der Roman Reigns von AEW.
Der Magnum.
Ja, hier versucht er so ein bisschen auf Rick Dalton zu machen in Once Upon a Time in Hollywood. Bring deine Tochter her, die soll was Nettes für uns fiedeln. So. Und dann sagt
René... Ja, passt wieder.
Ja, jetzt geht's. Das ist gut. So, und dann sagt irgendwie René Paquette, ja, wie geht's hier denn überhaupt? Und dann sagt er, ja, 2024 werde ich der World Champ. Und dann sagt René Paquette, naja, du hast jetzt bei Collision gegen JD Drake ja 10 Minuten gebraucht. Also da sieht man ja, du bist ja noch beschissener als Adam Copeland im Moment. Und dann sagt Adam Page, oh scheiße. Und dann gibt es eine Buckshot Lariat von René Paquette gegen Adam Page.
Ja, und ihr Pflaster, was sie sich raufgeklebt hat, weil sie vorher vor Chris Jericho niedergeschlagen wurde, geht wieder auf und sie blutet wieder.
Genau. Und dann sagt sie, ja, aber was ist denn mit Swerve Strickland? Und dann der hat ja auch nochmal über dich gesprochen und dann sagt Adam Page, ich verschwende gar keinen Gedanken an Swerve Strickland. Nee, genau, deswegen hast du ihn ja nur letzte Woche konfrontiert, du Spassi. Mein Gott, nochmal, ich denke, du bist der Face in dieser Nummer. Bist du jetzt der Delusional Heel oder so? Nein, ich verschwende keinen Gedanken an Swerve Strickland. Er hat nur mein kleines Kind bedroht und ich habe ihm jetzt 3 Wochen in Folge gesagt, dass er dafür trotzdem noch bezahlen wird. Aber jetzt auf einmal verschwende ich keinen Gedanken mehr. Sag mal, merkst du eigentlich, was du da erzählst? Junge, du bist komplett inkonsequent in deinem Charakter.
Erinnert mich an folgendes Szenario. Ich liebe diese Frau immer noch, über alles. Eine Woche später, die Frau geht mir völlig am Arsch vorbei. Was war los mit dir? Ich war besoffen.
Ja.
Aber passt ja, Hangman Adam Page säuft ja wieder das Bier aus dem Publikum.
Genau.
Ja.
So, dann kam Mark Briscoe raus und am 17. Januar 2023, also vor genau einem Jahr, ist ja sein Bruder Mark Briscoe verstorben und dann sagt eben Mark noch kurzzeitig an, dass die Nichte, die er ja hat, die mit im Auto saß, wohl nie wieder laufen werden kann und ja ab jetzt im Rollstuhl sitzt. Alter, und es ist mucksmäuschenstill in dem Moment in der Halle. Und er merkt dann selber so, scheiße. Das ist einfach der komplette Down-Moment für alle. Ja,
kompletter Stimmungskiller.
So, und alle sitzen dann da und sagen, Alter, das ist ja richtig beschissen. Und dann sagt er, naja, aber wir müssen irgendwie weitermachen. Und ich so, Alter, okay.
Das ist auch...
Das war einfach echt nicht so geil. Ja. Und dann kam seine Family noch mit raus und dann haben sie sich umarmt.
Dann kam das Tribute-Video, was wieder ganz nett war. Und ganz ehrlich, als ich gelesen habe, dass es schon ein Jahr her ist,
ja,
die Zeit rennt brutal. Und ja, es...
So, und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir es denen nicht gönnen. Aber jetzt seien wir doch mal ehrlich, es ist doch auch fucking scheinheilig, oder? Man wollte irgendwie Jay Briscoe nicht zeigen, weil er irgendwann vor, keine Ahnung, 12 Jahren auf Twitter irgendwann mal irgendeinen Rant gegen oder einen homosexuellen Slur gepostet hat, für den er sich mittlerweile 3 oder 4 Mal entschuldigt hat. Er hat einfach gesagt, er war in einer Scheißsituation damals in seinem Leben, ihm ging es nicht gut und er war einfach nur wütend und bla und manchmal ist das halt einfach so. Und dann heißt es, nein, den können wir nicht zeigen. Und jetzt die ganze Zeit so, oh Jay, du warst der geilste Mensch, bla bla bla. Wir wollten dich vorher nicht zeigen.
Was du alles für AEW getan hast.
Scheiße, so, ja. Das ist alles so aufgesetzt und das, tut mir leid, das hat immer einen Beigeschmack. Ich finde es einfach gruselig. Nicht, dass man es Mark Briscoe und seiner Family nicht gönnt, absolut. Und ich bin auch immer noch der Meinung und ich finde es auch immer noch großartig, dass sie da auch, dass auch Tony Khan und auch einige Leute dann da die Einnahmen dann für die Kinder gespendet haben.
Alles
super. Aber das andere...
Ja, ich meine, also Jill Valentine schreibt es hier auch, ich glaube, es hätte auch einfach gereicht, wenn sie nur das Video eingespielt hätten.
Ja.
Hätte gereicht, finde ich auch.
Das wäre vielleicht an sich eigentlich ein Ding gewesen, das Ganze als Videopackage zu machen und nicht noch die Familie von ihm da hinzuholen. Vor allem, nachdem wir gesehen haben, was das für ein Rohrkrebrier war, wo es auf einmal totenstill war in der Halle. Das hättest du schön in das Video mit einbauen können.
Ja. Das eine, die eine Tochter von ihm, ich glaube, die ist jetzt 15 oder so, die ist ja eigentlich echt eine hübsche, es ist ein hübsches Mädchen so, wo ich dann noch gedacht habe, wenn die später mal irgendwie so 20, 21 ist oder sowas und auch ins Business geht, alleine nur vom Superstar-Look her, die hat echt ein hübsches Gesicht, habe ich so gedacht, aus der könntest du eventuell was machen, wenn die dann auch wenn die dann natürlich ins Business gehen würde. Oder
wenn,
so,
wenn sie wrestlen will, natürlich.
Das ist natürlich die Frage. Aber
das ist sogar die nicht mehr laufen konnte, angeblich, wo sie gesagt haben, dass sie nie wieder laufen wird und das trotzdem kann. Ich meine, es war die ältere Tochter.
Ach so, das weiß ich nicht.
Das weiß ich leider auch nicht. Nein.
Er hat das gesagt, ich habe mal, weiß ich es auch nicht mehr. Aber gut. Machen wir mal weiter. Ach ja.
Ja, dann sehen wir René Paquette mit den Young Bucks. So. Und das fand ich gar nicht so schlecht, muss ich tatsächlich sagen, weil jetzt spielen die Young Bucks halt das, was sie können. Sie sind halt Natural Heels, sie wirken natürlich unsympathisch und das machen sie jetzt auch. Und René redet sie dann an und dann sagt irgendwie Nick Jackson, ja, sprich uns bitte mit unseren richtigen Namen an. Nicholas Jackson und Matthew Jackson, denn wir sind schließlich die EVPs. Und dann bringen sie natürlich so eine insgeheime Anspielung auf CM Punk und sagen, ja, wir haben hier halt jahrelang die Fehler gemacht, dass wir immer solche alten Has-Bins und Tu-nicht-Gute in die Liga geholt haben. Ja, geil, das Wort Tu-nicht-Gut.
So, ja, Krebsgeschwüre haben sie gesagt, the cancerous people.
Ja, ja, genau, und toxisch und bla, also alle Standardphrasen, die momentan auf und ab durchs Internet gehen, haben sie dann halt rauf und runter geleiert und haben dann gesagt, ja, Sting ist natürlich good guy, he's a good guy, aber er gehört halt auch zu dieser Generation von Vergangenem und das muss jetzt weg und dafür sorgen wir. Und da habe ich tatsächlich mal gesagt, ja, es werdet ihr nicht oft hören, aber diese Young Bucks Promo war okay.
Ja, nur ein Kritikpunkt von mir, deswegen war es für mich da schon wieder fast schon ein bisschen too much. Bisschen das Overacting noch runterschrauben, bisschen weniger Mimik, ein bisschen mehr serious sein. Ja. Dann bin ich happy damit. Ich fand das Gesagte auch nicht schlecht. Ob es den Seitenhieb gegen CM Punk hätte geben sollen, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man sieht, wo jetzt CM Punk ist und wo AEW ist, sollte man eigentlich ihre kleinere Brötchen backen. Aber okay, wenn sie jetzt diesen Heelweg gehen, wie gesagt, ein bisschen noch runterschrauben, was Mimik und Gestik angeht und wieder ein bisschen auf ernster machen, dann gerne, ja, gebe ich denen gerne noch eine Chance. Ich warte aber lieber jetzt auch noch ab, was sie im Ring machen. Weil wir jetzt wieder dieses übliche Fanservice-Flippy-Schieben.
Ja, natürlich kommen. Wird das kommen, weil sie es nicht anders
da macht können. Das ganze Gimmick keinen Sinn mehr.
Ja. Aber es ist leider, wie es ist. Naja, dann sehen wir den Bullet Club Gold, also Jay White und die Guns, Austin und Colton, und die kommen mit einer neuen Musik raus, die ich nicht so geil fand, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Bullet Club Gold Mucke sein soll und die Guns und Jay White, wenn sie alleine wrestlen, dann eine andere Musik haben. Dann
ich glaube, das wird die Bullet Club Gold Mucke sein, weil auch auf dem, als der Text eingeblendet wurde, stand da Trios Debüt.
Ja, okay.
Deswegen denke ich, das wird eben das Trio Bullet Club Gold sein.
Dann ist es okay, weil ich finde eigentlich, das Jay White-Theme, das hat irgendwie was, das erkenne ich. Ich finde es nicht so super einprägsam, aber ich erkenne es zumindest. Und das Gun-Theme finde ich eigentlich sogar ziemlich gut.
Das ist super.
Hallo Funny!
Hey!
For life!
Da ist sie wieder.
So, und die treten an gegen diese Damen hier, nämlich The Machine, Brian Cage, Toa Leona und Bishop Korn, aka die Mogul Embassy, Gates of Agony. Und es geht um diese drei Titel, die Six-Man Tag Team Champion von Ring of Honor. Und Match war so lala. Fand ich auch wieder nichts wirklich Herausragendes, aber okay für das, was es war.
Naja, klappt. Die Guns sind auf Billy Gunn eingegangen und auf die DX zweimal.
Ja, haben den Road Dogg, glaube ich, Austin hat den Road Dogg Shuffle gezeigt, ne?
Sie haben auch den Crotch-Kreuz haben sie ein paar Mal gezeigt und sie haben auch den Guns haben sie noch gesagt, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße.
Was haben sie gezeigt von der DX noch, außer dem Crotch-Job?
Irgendein Team-Move haben sie doch noch gezeigt und dann haben sie es auch noch ausgepiept.
Kann mich leider auch nicht mal
erinnern. Achso, ja, weil er Suckett gerufen hatte. Er hat Suckett gerufen, nachdem er ihm, glaube ich, den Breaker da oder was verpasst hat, und dann hat er Suckett gerufen und in dem Moment wurde der Ton runtergeregelt.
Genau, das war's.
Ich habe gedacht, mein Gott, jetzt kann man mal wieder Suckett. Und dann kam Kens Lieblingsszene in dem Match.
Alter.
Bishop Korn will Toa Leona mit dem Whip-In losschicken. Toa Leona rennt einfach zu früh los. Und er, nein, warte, ich musste noch rum mit dir. Ach, du Idiot.
Ich zieh's einfach durch.
Das war einfach so dumm. Oh mein Gott, was für eine Scheißszene in dem Match. Und dann knallt er da hinten rein, dann gibt's den 310 to Yuma und am Schluss gibt's den Blade Runner von Switch Ubretu gegen Bishop. Und nach
ein kleines Ding noch davor.
Ja.
Ja. Wenn wir nicht drauf eingegangen sind, nämlich ist mal wieder Audrey Edwards abgelenkt und Prinz Nana ist von hinten angekommen mit einem Gürtel und wollte auf Jay White, glaube ich, wollte ihm das überziehen und dann kam, wer von der Acclaimed?
Anthony Bowens
rein, hat ihm den Titel weggenommen und dann hat sich Audrey auch umgedreht und Prinz Nana auch schnell den Ring verlassen, was Aubrey nicht gesehen hat, weil da hat sie keine Augen für. Er ist ja auch dunkel im Raum, ne? Also da hat sie ihn nicht gesehen. Ja. Und naja, letztendlich, hey, wir haben Ring of Honor, Trios, Six-Man Tag Team Champions neu.
Yeah. Ja, also wir verschwenden jetzt Bullet Club Gold, einer der besseren Trios-Teams von AEW, hauen wir zu Ring of Honor.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die tragen einfach nur den Titel spazieren, treten vielleicht 2-3 Mal bei Ring of Honor an, werden aber ihren Hauptpunkt und Hauptmittelpunkt wieder bei AEW haben, was ja auch Sinn macht. So. Ja. Das Witzige ist jetzt halt nur irgendwie, eigentlich müssen die drei ja auch Interesse an dem Trios-Titel hier haben. Und da wird ja auch irgendwie nichts draus gemacht. Aber vielleicht machen sie ja am Ende nach der Storyline, wenn sie jetzt gegen das Kingdom gegangen sind, da das Undisputed Kingdom, vielleicht machen sie dann ja nochmal eine Fehde gegen die beiden und dann vereinen sie mal diese Trios-Titel, die von AEW und die Six-Man-Tag-Titel von Ring of Honor. Dann ist die Nummer nämlich endlich mal raus, weil man braucht definitiv, man braucht nicht mal ein Trios-Titel, aber zwei braucht man noch deutlich weniger.
Ja. Den Gedankengang hatte ich noch gar nicht. Das wäre sogar wirklich etwas, was ich begrüßen würde. Wenn man sagen würde, okay, vereint. Von mir aus, gerne.
Aber guck dir dieses Bild jetzt nochmal an. Wenn du im Lexikon nachschlägst unter Ironie, siehst du dieses Bild, das jetzt eingeblendet ist. So,
und wir sehen das Bild für das nächste Raw vs. SmackDown-Spiel. Ach nee, die Farben sind nur zufällig so gewählt. Und dann steht Adam Cole da und sagt zum Publikum, ja, ich sollte eigentlich der Manager von Bearcat Keith Lee werden, aber stattdessen bin ich jetzt der Manager von Wardlow, weil Arn Anderson ist ja nicht mehr da.
Das ist Ironie.
Ja. Oh, so, und dann sagt er, Wardlow macht hier sowieso alles kaputt und bla, und den World Title, den krieg ich dann, und den holt er sich fürs United Kingdom, und Wardlow sagt, boom.
Boom, 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 I want you in my room, let's spend the night together from now until forever, da ist Tony, ich mag sie viel mehr als Wardlow. Und weiter.
So, und dann, ich bin ein bisschen, The Venga Boys, Diana Parazzo kommt dann zum Ring und tritt an gegen Anna Jay.
Enrica Palazzo.
Ja, Enrica Palazzo. Und Anna Jay steht dann da und sagt, ja, ich hab hier die Möglichkeit, gegen Sima anzutreten. Und Tony Storm labert dann die ganze Zeit mit den Kommentatoren, ich glaube mit Rigaboni und so, und sagt, ah, du siehst das so super aus, Junge. Und einige Sachen, die Tony macht, sind ganz okay. Andere Sachen sind eher so lala. So wie auch das Match, das ist auch eher nur so lala. Das hier zum Beispiel war irgendwie so ein ganz merkwürdiger Kick. Der ging auch so ein bisschen nach hinten los. Dann gab es Haltegriffe. Also La Virtuosa setzt eine Menge Haltegriffe an, die allerdings teilweise leider nicht so spannend sind. Und nach 6 Minuten 42 gibt es dann wieder den Venus de Milo und dann gibt Anna Jay auf. Dann kommt René Paquette in den Ring und sagt hier, ja, du hast jetzt ja gerade gewonnen und so weiter und so fort. Das ist doch total toll und bla, und dann sagt Virtuosa, dass sie die beste Technikerin der Welt ist, und dann sagt Tony Storm, you want technical? Jetzt hör mal zu hier, I give you tactical. So, und dann sagt sie, ja, wenn du das nächste Mal hier rumlaberst, ne, dann kriegst du es mit mir zu tun. Dann wird sie von Lusa auf den Schultern nach draußen getragen, was ich eigentlich okay fand. Und dann hat sie auch am Schluss noch gesagt, und das fand ich auch ganz witzig, how dare she? Das war okay.
Ja, ihr Gimmick ist immer noch dieses Hit and Miss, aber es ist inzwischen mehr Hit als Miss, muss ich sagen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Oh, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight.
Ja, jetzt kommen wir zur Private Party and you are uninvited. Und die Private Party kommen raus und die treten an gegen Top Flight. Oh! Oh. So, und ja, es ist, ja, es sind viele lahme Haltegriffe, muss ich tatsächlich sagen, aber Gott sei Dank nicht ganz so viel Flippy-Shit in dem Moment, aber Move 619. Armbar. Ja, dann gab es irgendwann den Splash nach draußen und einen Splash nach drin und überhaupt. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Sidekick und Shotgun, Dropkick und hast du nicht gesehen. Und am Ende gab es eine O'Connor-Roll und die wurde dann gekontert von Mark Quinn und der greift dann ins Seil.
Oh, dieser Schuft.
Ja, und das hat der Referee natürlich nicht gesehen. Ist ja auch kein Wunder, ist ja Rick Knox. Und
der sieht nie was.
Eben. Und dann waren 10 Minuten 14 und schwuppdiwupp Kartoffelsupp hat Private Party natürlich gewonnen.
Ja. So. Ist es Batman?
Schön wär's.
Nee, es ist Kuh. Achso, Entschuldigung, Hook.
Verkehrt herum gelesen.
Ja, und dann kommt Send in the Hook und dann kommt Hook rein.
Ja.
Und wird von einem riesigen Krokodil gefressen. So, da ist das so. Krokodil.
Ja, denn der Main Event steht an. World Title Match Samoa Joe gegen Hook. Und ganz ehrlich, das war trotzdem, also auch wenn es klar war, dass hier Hook nicht gewinnt, es war irgendwie trotzdem unterhaltsam, weil Joe einfach ein fucking Pro ist und es schafft, diesen ultra, ultra noch immer sehr grünen Hook irgendwie durchs Match zu führen.
Ja,
indem er ihn verprügelt.
Ja, Jill Valentine sagt hier, Joe hat zu lange gebraucht. Das finde ich nicht. Dafür, dass Hook eigentlich immer ziemlich dominant dargestellt wurde, Joe hat 9 Minuten gebraucht. Das ist okay. Ja. Für das Standing, das Hook hat, ist es okay. Wie gesagt, er hat nicht viele wirkliche Siege, aber trotz alledem wurde er immer ziemlich konsequent dargestellt bei AEW und da finde ich die 9 Minuten angebracht. Das ist nicht zu lang, es ist nicht zu kurz. Der Uranage hier war bitter, weil Hook da wirklich heftig auf dem Nacken und mit dem Kopf, also er sollte ja eigentlich das Ding mit dem Rücken nehmen und dann hat es voll mit dem Nacken und Kopf genommen. Da ist dann auch, ja, da ist dann Samoa Joe auch erstmal ein bisschen spazieren gegangen, wahrscheinlich, weil der Referee erstmal checken musste, hast du Gehirnerschütterung oder nicht, aber das hält ja niemanden ab, bei AEW wissen wir ja. Und dann nimmt Samoa
Joe... Die hat auch wehgetan.
Ja, nehme ich nochmal hoch. Und das war eine dumpfe Powerbomb, oder? Die war dumm.
Ja.
Schön auf den Ring Apron und dann hat das Publikum geschrieben, you fucked up, you fucked up. ja. Ich glaube nicht, dass er ihn wirklich abgefuckt hat, aber
Es gab ja schon davor die eine Szene, wo Hook vom Apron auf Samoa Joe springen wollte. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber auch da kam er richtig böse auf den Boden auf. Da gab es so richtig so einen Platsch.
Ja.
Da gab es einiges. Es wurde generell, also von Joe hat Hook durch den Ring geprügelt und Hook hat halt so gut es geht dagegen gehalten,
ja.
Dass er, als er den Uranage auf
das Kommentatoren holt. Bestes Hook-Match, das ich je gesehen habe.
Ja.
Kann ich mir jeden Tag angucken.
Ja, es gab einen Powerslam von Samoa Joe gegen Hook, es gab einen Death Valley Driver von Samoa Joe gegen Hook, dann sollte es den Muscle Buster geben und dann hat sich Hook aber letzten Endes befreit, kam nochmal mit der Clothesline zurück, aber am Schluss befindet er sich im Coquina Clutch und dann auf einmal zählt natürlich wieder die Regel, dreimal den Arm zu heben und dann fallen zu lassen. Nein, Leute, ihr macht es entweder konsequent oder ihr lasst es. Aber es ist Schwachsinn, in einigen Matches das zu machen und in anderen teilweise nach 2 Sekunden abzuläuten. Macht es einfach immer. Macht immer dreimal den Arm. Damit kann man einfach was machen und damit kann man auch Matches manchmal ein bisschen strecken, ohne dass man die gesamte Zeit nur irgendwelche Stunts bringen muss. Es ist Blödsinn, wenn ihr es einmal macht und das andere Mal nicht. So. Und dann fällt der Arm zum dritten Mal und Hook hat verloren und Samoa Joe ist weiterhin der Champion und er lässt sich feiern. Und dann nimmt der Hook nochmal hoch, es gibt noch einen Muscle Buster.
Ja, weil Hook sofort wieder auf den Beinen ist und ihn anfängt zu beleidigen. Also geht Samoa Joe nochmal in den Ring zurück und macht den Muzzlebuster. Was ich auch schwachsinnig finde. Vor allem, wir haben jetzt wirklich das dreimal den Arm hoch. Und trotzdem ist Hook gleich wieder fit genug, um ihn zu bepöbeln.
Wie gesagt, er ist noch fucking green. Timing technisch und Banner Serensol hat er noch nicht drauf.
Und dann kommt Hangman Adam Page reingeschissen und vertreibt Samoa Joe und dann schreit er da nochmal irgendwie rum und währenddessen sieht man dann Prinz Nana und Swerve Moose Auge im Publikum und er sagt dann auch, ja genau. Und ja, am Schluss sitzt dann noch Joe und sagt, oh, krass, Hangman Adam Page, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet.
Ja, warum wird er nicht angefeuert? Warum wird nur Swerve Strickland mehr gefeiert als er?
Komisch, ne? Woran kann das nur liegen?
Ja, wieder das Ding, was ich vorhin gesagt habe, der Versuch hier, Adam Page als das Größte darzustellen, hätte vielleicht geklappt, hättet ihr nicht auch noch Swerve Strickland reingeschickt.
So ist es.
Dann wäre das vielleicht ein Ding gewesen.
Eine etwas bessere Dynamite als sonst. Das war unterhaltsam, ich fühlte mich wirklich meiste Zeit unterhalten, ein paar Fuck-Ups waren dabei. Weit von dem, was ich von AEW sehen will, aber zumindest wieder besser als letzte Woche, denn ich will nicht noch einmal sowas sehen wie letzte Woche. Das war
vielleicht das stimmt. Also da stimme ich dir tatsächlich zu. Dynamite war auf jeden Fall die beste Show von den vier Shows, die wir hatten in dieser Woche. Es waren ein paar gute Momente drin, wo ich einfach gedacht habe, auf den kann man eventuell aufbauen, damit kann man ein bisschen was machen. Aber es sind eben viele Sachen dabei, die immer noch unglaublich anstrengend sind und auch immer noch sich sehr hinziehen. So, damit sind wir am Ende. Anderthalb Stunden haben wir leider schon wieder gebraucht. So, und jetzt gibt es noch eine Battle Royale. Wer dran teilnehmen will, der schreibt jetzt in den Chat.
So ist es, denn Jill Valentine will wahrscheinlich den Titel verteidigen. Der Triple Crown Champion Title. Yeah, I guess I'm.
So, wer hat dieses Jahr schon alles gewonnen? Sag nochmal, Zombie Polar und er und...
Zombie Polar, dann habe ich einmal gewonnen dann three times in a row Jill Valentine.
XO. Und das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Genau. Das so, seid ihr alle dabei jetzt, ja? Dann starte ich jetzt das beste Flugzeug der Welt.
So ein Ding. Ich glaube, das wird bin gespannt. Ja.
Da geht's los, da kommt angeflogen. Hep. Ein Battle Royale beginnt. Ein. Naja, gut. What the hell?
Wow. Da geht's aufs Maul. Oh, da bekomme ich aber gleich die volle Prügel ab hier.
Gut, hast du vielleicht ja auch einfach nur verdient.
So. Schnauze.
What the hell? Da hat er schon was gejuckelt.
Und da habe ich dich K.O. gehauen.
Wer, mich?
Ja, ich habe dich gerade rausgehauen. Und den nächsten Undertaker rausgehauen. So.
Und Jill Valentine ist immer noch mit dabei.
Ja. Oh!
Ja.
So, da stechen wir hier. Ich muss mich noch mal frisch machen hier.
Oh. Komm, direkt.
Jawohl.
Da hat der Wisecan Doink es geschafft hier. Unglaublich, liebe Fans. Genau. Wunderbar. So, das war's von uns für diese Woche wieder. Ja, am Sonntag gibt es sehr wahrscheinlich noch eine News vom Jens und wir sind schon gerade wieder in diesem Jahr am Planen, was wir alles für euch noch bringen können. Der Thorsten plant jetzt auch schon eine Evolution, da will ich jetzt aber auch noch nicht zu viel vorwegnehmen. Es gibt also einiges, was in den Startlöchern wieder steht. Auch für die Patrons wird es wieder ein bisschen was geben und das möchten wir natürlich dann auch gerne mal bewerben. So. Und vielen Dank an alle, die abonniert haben. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen als Patrons. Und jetzt verabschieden wir uns.
Mache ich wieder zuerst hier?
Ja.
Okay. Ich bin der Champ. Geil. Danke auch.
Nee, also EW, wie gesagt, Dynamite beste Show, Collision belanglos mit Ausnahme vom Main Event. Battle of the Belts, lasst den Scheiß. Wir brauchen mehr Continuity, wir brauchen sinnhafte Storylines, wir brauchen Charaktere. Ja, es war eine 4, wenn man eine Schulnote geben würde. Ansonsten natürlich danke an alle Live-Zuseher, danke an alle Abonnenten, danke an alle Patreons, danke, dass ihr uns unterstützt, dass wir diesen Kram hier jetzt schon fast ein Dreivierteljahr machen und mit großen Schritten auf das Einjährige zugehen.
So sieht's aus. So, und da freuen wir uns natürlich und ich hoffe, ihr seid alle ready für den Royal Rumble, der ja am Samstag in einer Woche stattfindet und natürlich von mir und Ken wieder mit im Watch with Us live mit euch zusammengeguckt wird. Da geht's dann natürlich auch nochmal rund. In diesem Sinne, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu WWE. Tschüss, bis dann.